Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 unseres Podcasts. Die meisten von euch werden es mitverfolgt haben. Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz wurde am letzten Freitag, den 10. Juli 2026, im Bundestag beschlossen und vom Bundesrat bestätigt. Teil dieses Gesetzes, dessen Namen man auch super für die Diadochokinese in der logopädischen Therapie oder als nächsten Begriff bei Hangman benutzen könnte, ist die Grundlohnsummenanbindung. Wer schon länger in der Logopädie arbeitet, kennt diesen Begriff. Für alle, die ihn jedoch nicht kennen oder einordnen können, hier die kurze, vereinfachte Beschreibung. Die Vergütungen für Heilmittelerbringer dürfen bei einer Grundlohnsummenanbindung nur so stark steigen, wie die beitragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassen. Ob Inflation, Tarifsteigerungen oder Fachkräftemangel die realen Kosten in der Versorgung in die Höhe treiben, ist für die Berechnung der Grundlohnsumme unerheblich. Was das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz für die Logopädie bedeutet und warum die Grundlohnsummenanbindung sowohl positive als auch negative Folgen für die Vergütung haben könnte, erklärt uns heute Stefan Olbrich, Interessenvertretung der FreiberuflerInnen aus dem Bundesvorstand. Hallo Stefan, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Immer wieder schön.
Fangen wir doch nochmal ganz vorne an. Was ist eigentlich das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz und warum kommt es gerade jetzt?
Oh ja, das ist ein großes Thema, ein sehr großes Thema. In den letzten Jahren, das hat ja jeder mitbekommen, sind die gesetzlichen Krankenkassen in ein massives Defizit geschlittert. 2024 zum Beispiel haben die gesetzlichen Krankenkassen ein Defizit in Höhe von 6,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und das muss ja nun irgendwie aufgefangen werden. Wir haben aktuell diesen Zusatzbeitrag, den jeder kennt. Der liegt bei durchschnittlich 2,9%. Und jetzt hat man eben ausgerechnet und hochgerechnet, was passiert, wenn man nichts macht. Dass wir bereits 2029 dann einen Zusatzbeitrag von über 4% zu erwarten hätten. Und steigende Beiträge und steigende Zusatzbeiträge belasten natürlich die Versicherten zusätzlich. Und das kann man sich halt eben, da möchte man sich halt eben in der Form nicht weiter leisten. Denn wir haben ja insgesamt eine schwierige wirtschaftliche und, man darf es nicht vergessen, auch eine schwierige politische Lage. Ich glaube, die aktuelle Regierung steht massiv unter Druck, die Hausaufgaben, die sie haben, nicht zu vertagen, wie das in den früheren Jahren und Jahrzehnten häufig gemacht wurde, sondern die müssen jetzt handeln. Und das Land steht auch wirtschaftlich massiv unter Druck. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir wieder in ein gesundes Fahrwasser kommen, damit halt eben auch die Sozialversicherungsbeiträge irgendwann wieder ein besseres Niveau erreichen und vielleicht auch wieder positivere Signale daherkommen. Von daher hat man ja diese Sparkommission eingesetzt, die Vorschläge ausarbeiten sollte, wo man halt eben sparen kann im Gesundheitsbereich. Die haben ja über 60 Vorschläge ausgearbeitet, von denen jetzt ein Teil umgesetzt wird. Und das Bundesgesundheitsministerium, Nina Wagen, hat ganz klar kommuniziert, ihnen ist bewusst, dass das Spargesetz viel Kritik auslöst. Sie können die Kritik auch zumindest in Teilen absolut nachvollziehen, aber sie sehen sich halt eben unter Druck. Sie können weder lange jetzt mit jedem einzelnen Player im Gesundheitswesen über die Maßnahmen endlos diskutieren, noch haben sie inhaltlich einen großen Spielraum. Die Kosten müssen runter und da müssen wir jetzt alle durch und das haben sie jetzt durchgezogen. Deshalb der Grund für das Beitragsstabilisierungsgesetz halt eben die aus den Bahnen geratenen Zahlen der gesetzlichen Krankenkassen und warum gerade jetzt, ja wie gesagt, weil halt eben der Druck halt einfach enorm ist und so wie man es in den letzten Jahren über höhere Beiträge, über höhere Zusatzbeiträge gelöst hat, kann man es im Moment halt nicht mehr lösen. Das würde das Land weiter lähmen und deshalb kamen jetzt halt diese Maßnahmen, die uns allen wehtun.
Ja, Wir haben ja in früheren Folgen auch schon oft gehört, es ist nicht immer ganz typisch, dass in unserem politischen System in dem Gesetzentwurf auch wirklich die Heilmittelerbringer ausdrücklich drinstehen und genannt werden. Was genau steht denn in diesem Gesetzesentwurf für die Logopädie drin?
Ja, also es ist tatsächlich so, ne? Die Heilmittelerbringer sind halt eben trotz allem eine relativ kleine Gruppe, auch im Gesundheitswesen, und werden gerne mal vergessen. Und genau hier in dem Fall, wo wir gut damit hätten leben können, wenn man uns mal vergessen hätte, hat man es halt eben nicht getan. Ja, wie gesagt, es gab diese Finanzkommission oder diese Kommission, die halt im Auftrag des Gesundheitsministeriums halt eben Sparvorschläge ausarbeiten sollte. Und dabei haben sie halt vor allem auf die prozentualen Veränderungen der letzten Jahre geschaut. Und wir hatten ja in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr gute Fortschritte bei der Vergütung, die allerdings halt eben auch dringend notwendig waren, erreicht. Genau, und jetzt hat man halt eben weniger betrachtet, dass wir vor 10 Jahren noch ein Lohnniveau hatten, das man durchaus als prekär bezeichnen könnte, sondern man hat halt eben nur die prozentualen Veränderungen gesehen. Ja, wir haben ja in einzelnen Bundesländern weit über 100% Steigerung gehabt über diese 10 Jahre hinweg. Das sieht natürlich für jemanden, der von außen auf dieses System schaut und sich da jetzt nicht tief hineinarbeitet, erstmal nach eklatanten Steigerungen aus. Wenn man mal zurückblickt, ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ausholen darf. Wir hatten 2017 das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung, 2019 das Termin-Service- und Versorgungsgesetz. Und der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte erkannt, dass wir im Heilmittelbereich halt eben eine ganz schwierige Lage haben, dass ganz viele Menschen, die in diesem Bereich anfangen zu arbeiten, sofort wieder aufhören und sich andere Berufsfelder suchen und dass die Versorgung mit Heilmitteln eklatant gefährdet war. Deshalb wurden im Rahmen dieser beiden eben genannten Gesetze zum Beispiel die Anbindung an die Grundlohnsumme ausgesetzt oder aufgehoben, damit wir überhaupt mal eine Chance hatten, wirtschaftliche Preise für unsere Arbeit auszuhandeln. Denn wenn man völlig unterbezahlt ist und jedes Jahr halt eben nur 1 oder 2 oder 3% Zuwachs verhandeln darf, dann kommt man natürlich nie aus dieser Misere raus. Genau, dann wurden ja einheitliche Preise für die logopädischen Leistungen in ganz Deutschland festgelegt und es wurde festgelegt, dass ein wirtschaftlicher Praxisbetrieb durch die Preisverhandlungen möglich sein sollte. Weil wir halt eine Ausgangslage haben, bei der ein Praxisinhaber einfach überhaupt keine Chance gehabt hat, mal für seine Altersvorsorge irgendwas zu tun. Und das sollte natürlich anders werden. Die Berufe sollten attraktiver werden, aber nicht so sehr, um uns einen großen Gefallen zu tun, sondern um die Versorgung halt zu gewährleisten. Der wirtschaftliche Praxisbetrieb, auf den gehe ich jetzt nochmal ein. Denn es gab dann ja diverse Gutachten, das Wart-Gutachten ist dem einen oder der anderen noch in Erinnerung, auf deren Basis die Heilmittelverbände dann halt eben dargelegt haben, welche Preise notwendig sind, um einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb zu ermöglichen. Das haben die gesetzlichen Krankenkassen natürlich anders gesehen. Aber letzten Endes hat man sich dann halt eben geeinigt auf einen, ich sag mal, tragfähigen Kompromiss. Man erreicht ja nie das, was man gerne möchte. Und auf dessen Basis, diesen 2020 erzielten Kompromissen, konnten unsere Preise dann weiterentwickelt werden. Wir haben jetzt gerade jetzt am 1. Juli wieder eine Preisanpassung gehabt. Natürlich ist die auch nie so hoch, wie wir sie uns wünschen würden, aber ich denke, dass die jetzt auch gar nicht so schlecht war. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob diese Sparkommission, die ich gerade genannt hatte, sich die Mühe gemacht hat, sich die Situation von vor 10 Jahren mit Vergütungssätzen von ein paar 30 Euro für eine Stunde Arbeit und dem daraus resultierenden Stundenlohn, der wahrscheinlich heute problematisch wäre, weil er nicht den Mindestlohn erreicht, ob die sich die Mühe gemacht haben, das mal vernünftig zu analysieren oder ob die jetzt rein auf die prozentualen Zuwächse geschaut haben. Denn dadurch, und jetzt komme ich auf die Ausgangsfrage zurück, dadurch sind wir halt in den Fokus geraten, ne? Und dadurch ist die Logopädie jetzt halt eben mit als Kostentreiber im Gesundheitswesen ausgemacht worden. Eigentlich müsste man umgekehrt sagen, wir haben viele Jahre lang halt eben für viel zu niedrige Sätze gearbeitet und haben damit dem System im Prinzip über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine Menge Geld gespart auf Kosten der Praxisinhaber, auf Kosten der angestellten Logopäden, die einfach nicht das bekommen haben, was sie zum Leben gebraucht hätten für ihre wertvolle Arbeit. Und das ist uns jetzt halt eben hier rumgedreht worden. Also da muss man wirklich sagen, das hat uns in den Fokus gebracht und in meinen Augen halt eben auch völlig zu Unrecht.
Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, Jens Spahn hatte eigentlich die Anbindung an die Grundlohnsumme abgeschafft. Jetzt soll es aber so sein, dass die Vergütungssteigerungen sich künftig eben an die Grundlohnsumme koppeln lassen und dass von 2027 bis 2029 sogar noch ein Abschlag von 1% obendrauf kommt. Kannst du uns das mal an einem konkreten Beispiel durchrechnen, was das dann für die Logopädie heißt?
Ja, kann ich gerne machen. Dafür muss ich auch leider wieder ein bisschen ausholen. Ursprünglich bei den 2020er Verhandlungen waren wir durch die Loslösung von der Grundlohnsummenanbindung erst einmal sehr frei in unseren Forderungen. Damals ging es wirklich darum, was ist für einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb notwendig. Dann wurden verschiedene Werte errechnet, kam man auf 70 oder 80 Euro für eine Therapieeinheit von 45 Minuten. Dann hat natürlich die Gegenseite dem heftig widersprochen und gesagt, das ist viel zu viel. Und am Ende hat man sich da dann auch Preise geeinigt. Und dann kamen wir ja über unseren Stufenvertrag auf rund 25% Vergütungssteigerung zu den in den Vorjahren schon erzielten relativ hohen Vergütungssteigerungen hinzu. Die Grundlohnsumme lag übrigens letztes Jahr bei 4,41%. Und jetzt ist es ja nicht so, dass wir in den aktuellen Verhandlungen einfach weiterhin frei aufspielen können und sagen können, ja, wir sind uns immer noch komplett unterbezahlt, wir bräuchten jetzt 100 Euro für die Dreiviertelstunde Therapie und begründen das mit wirtschaftlichen Forderungen. Das haben wir so ähnlich tatsächlich vor 2 Jahren nochmal versucht, weil wir gesagt haben, wir haben durch den Stufenplan die Inflation nicht ausgeglichen, die wir 2022 und 2023 hatten. Das haben wir aber im Schiedsverfahren einfach nicht durchbekommen und sind dort tatsächlich auf die aktuellen Parameter gesetzt worden. Und das sind halt eben diese 3 Parameter, die im SGB V beschrieben sind. Personalkosten, da ziehen wir den TVÖD heran, Sachkosten, das ist die Inflationsrate und dann der aktuell schwierigste Posten, die Entwicklung der gewerblichen Mieten und die ist seit Corona halt eben nicht gut gewesen. Das ist eher so ein kleiner Hemmschuh. Das heißt, aktuell sind wir ja auch nicht komplett frei in unserer Preisverhandlung, sondern wir müssen uns an diesen Parametern orientieren. So kamen wir halt eben auf diese 3,06%, mit denen wir letztes Jahr in die Verhandlungen gegangen sind. Die haben wir dann dadurch, dass wir diese 5 Minuten Vor- und Nachbereitungszeit noch mit reinverhandelt haben und ein halbes Jahr verspätet in die Vergütungsanpassung eingestiegen sind, verdoppeln können. Das ist natürlich auch ein Kompromiss, das kann man jetzt gut rechnen oder schlecht rechnen, aber wir sind da nicht völlig frei. So gesehen, wenn man jetzt auch die Werte vergleicht, 3,06% durch die Parameter und 4,41% bei der Grundlohnsumme, wären wir letztes Jahr tatsächlich durch eine reine Grundlohnsummenanbindung sogar besser gefahren. Selbst wenn man die jetzt noch um 1% bereinigt. Gemeinerweise hat aber diese Sparkommission vorgeschlagen, dass man den jeweils niedrigeren Wert heranziehen müsste. Das hieße also, wir hätten nicht die 4,41% Grundlohnsumme nehmen können, sondern wären bei den 3,06% geblieben. Das wäre in dem Fall halt wirklich fies, wenn die Inflation sehr hoch ist und wir über die Parameter einen relativ guten Ausgleich verhandeln könnten. Gleichzeitig aber eine starke Lohnzurückhaltung vorherrscht und die Grundlohnsumme relativ wenig steigt. Wir haben ja momentan insgesamt ein schwieriges Klima in Deutschland. Also wir haben jetzt gerade, VW ist jetzt gerade durch die Medien gegangen die letzten Tage. Insgesamt drohen in der Industrie der Abbau von Zehntausenden von Arbeitsplätzen. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering, dass dort am Ende des Tages Arbeitsplätze gerettet werden, wenn auf der anderen Seite halt eben eine gewisse Lohnzurückhaltung wird. Und das sorgt dann halt eben für die niedrigere Grundlohnsumme. Die würde uns dann halt eben einbremsen. Und wenn gleichzeitig die Inflation stark steigt, müssten wir uns dann halt eben hier an dem niedrigeren Wert, nämlich den alten Parametern, orientieren. Und wenn dann im Jahr darauf die Grundlohnsumme, weil sich die Industrie vielleicht wieder etwas entspannt, höher steigt, aber die Inflation in der Zwischenzeit auf ein höheres Niveau beruhigt hat, müssten wir da wieder den niedrigeren Wert nehmen. Dann wäre es vielleicht die Grundlohnsumme und dann müssten wir dann auch noch diesen 1%-Abschlag hernehmen. Das Gesetz ist jetzt am Freitag verabschiedet worden. Ich habe am Wochenende fleißig gelesen, aber ich denke, dass dieser Punkt noch gar nicht abschließend gelöst ist, denn wir haben jetzt ja beide Sachen drinstehen. Wir haben ja das neue Spargesetz, das seit Freitag überhaupt erst auf den Weg gebracht ist. Und natürlich wurde jetzt übers Wochenende nicht der SGB 525 geändert. Das heißt, da steht immer noch drin, wir haben die 3 Parameter. Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt wirklich diese doppelte Bestrafung bekommen, dass wir immer den niedrigeren Wert nehmen müssen und dann auch noch einen Abschlag. Aber da müssten wir natürlich dann nochmal massiv intervenieren, denn das wäre ja wirklich Ungerechtigkeit auch gegenüber allen anderen, die jetzt mit betroffen sind im Gesundheitswesen, die dann tatsächlich nur uns treffen würden. Ja, konkret nochmal zu dem Rechenbeispiel, nach dem du gefragt hast. Hätten wir die Zahlen von 2025 behandelt und hätten statt der Parameter die Grundlohnsumme genommen, dann hätten wir halt 4,41% gehabt statt 3,06. Das heißt, wir wären 1,4% in den Verhandlungen besser gewesen. Rechnet man das Ganze hoch, also wenn die Krankenkassen mitgegangen wären auf die Verdopplung, dann hätten wir jetzt halt eben statt 6,12 sogar 8,82% Vergütungsanhebung gehabt zum 1. Juli. Genau, und selbst mit diesem Abschlag von 1% wären wir in dem Fall noch besser gefahren. Das wäre also gar nicht so tragisch gewesen, vorausgesetzt halt eben, man muss nicht immer den schlechteren Wert nehmen, sondern würde dann tatsächlich an die Grund- und Summe angebunden und würde hier nicht über dieses Maß hinaus noch weiter bestraft. Das kann man natürlich für die Zukunft jetzt nicht sagen. Wir hatten in den 2000er Jahren Grundlohnsummensteigerungen von 0,3, 0,4, 0,6%. Wenn ich jetzt so einen Wert heranziehe und dann vielleicht noch 1% Abschlag nehme, dann sitze ich am Verhandlungstisch und mein Verhandlungsgegner wird sagen, wir haben 0,6% Grundlohnsummensteigerung minus 1%. Das heißt, ihr müsst 0,4% Preisabschlag hinnehmen. Das wäre natürlich das Horrorszenario. Aber wie gesagt, erst einmal ist die Grundlohnsumme in den letzten Jahren relativ hoch gewesen. Das heißt, wir werden nicht sofort in dieses Horrorszenario rutschen. Und ja, jedes Gesetz wird einmal gemacht, um dann irgendwann auch wieder verändert und angepasst zu werden. Da ist mit Sicherheit auch das letzte Wort nicht gesprochen. Aber hoffe ich mal, dass ja so ein bisschen die aktuelle Berechnungsform der Preissteigerungen und auch die eventuell mögliche in der Zukunft klar geworden ist durch diese Beispiele. Genau, aber es ist halt immer ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ne? Ich weiß nicht, wie die Grundlohnsumme 2026, 2027, 2028 aussehen wird. Ich weiß nicht, wie die Inflation dann aussehen wird. Und dementsprechend hoffe ich halt eben, dass wir da in Zukunft fair behandelt werden, dass wir wenigstens nur mit einem dieser Werte arbeiten müssen. Und dieser 1% Abschlag ist einfach auch ungerecht, aber er ist jetzt drin im Gesetz und wir werden ihn jetzt nicht verändern können. Aber ja, müssen wir jetzt einfach mitwegen machen. Momentan mich ein bisschen knickt und nicht zufriedenstellt, logischerweise.
Ja, verstehe ich. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen vage. Man kann halt nicht genau sagen, es sind jetzt irgendwie über die nächsten Jahre immer konstant irgendwie 3% zum Beispiel, sondern man muss sich eben auf die Entwicklung der gesamten Wirtschaft verlassen und hoffen, dass die gut sind und dass wir dann auch davon profitieren können.
Ja, das wäre der Idealfall, ja.
Du hast es eben schon angesprochen, viele Praxen kämpfen ja jetzt schon mit steigenden Kosten, vor allen Dingen auch den Mieten zum Beispiel, mit dem Fachkräftemangel und auch mit knappen Margen. Was passiert, wenn die Vergütung real hinter der Kostenentwicklung zurückbleibt?
Dadurch werden die Probleme, die wir aktuell schon haben, eben verstärkt werden. Wir können nur das Geld ausgeben und unsere Mitarbeiter damit vergüten, das wir haben, und wenn sich diese Situation verschlechtert, wird der Beruf zunehmend unattraktiv. Das heißt, wir werden weniger junge Menschen überzeugen können, Logopädin und Logopäde zu werden. Dadurch werden die Wartelisten in unseren Praxen noch länger werden und Patienten werden schlicht und einfach unversorgt bleiben. Das ist leider das Signal, das jetzt durch diese Gesetzgebung ins Land getragen wird. Und das verschärft halt eben unsere Situation. Das heißt, wir haben ja in den letzten Jahren aufgeholt. Wir haben ja nicht irgendwie uns ein üppiges Auskommen erarbeitet, sondern gerade mal Rahmenbedingungen geschaffen, mit denen wir vernünftig leben können. Und da jetzt Abstriche zu machen, tut tatsächlich weh. Das ist so.
Unsere Gesundheitsministerin Frau Waken nennt das Paket sozialverträglich und ausgewogen. Wo würdest du ihr widersprechen und wo vielleicht sogar zustimmen?
Ja, zustimmen fällt natürlich immer dann schwer, wenn auch Bereiche wie der Heilmittelbereich, in dem einfach die Vergütungen nicht so gut sind wie vielleicht in anderen Bereichen im Gesundheitswesen, mitgespart wird. Aber ich meine, vielleicht meint sie mit sozialverträglich, dass es einfach wirklich alle trifft und dass kein Bereich, also weder die Ärzte noch die Krankenhäuser noch die Pharmaindustrie noch der Heilmittelbereich jetzt in diesem Fall ohne Einschnitte davon kommen. Ja, kann man als sozialverträglich bezeichnen, sehe ich ein bisschen anders. Wo ich ganz deutlich widersprechen möchte, ist, wir haben ja im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen auch eine Menge Leistungen, die dort eigentlich ja falsch verankert sind. Also eine große Diskussion drehte sich ja zum Beispiel um die Menschen, die auf Bürgergeld angewiesen sind und die ja in den gesetzlichen Krankenkassen mitversorgt werden, was das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen ja steigert. Und sozialverträglich wäre in meinen Augen, wenn dieses Defizit von allen Menschen in Deutschland getragen würde und nicht nur von den Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen. Denn Privatversicherte, auch zum Beispiel die Abgeordneten im Bundestag, Beamte sind hier bei dem Mittragen nicht beteiligt. Das wäre eigentlich nur fair, wenn man aus dem Bundeshaushalt entsprechende Gelder genommen hätte, um das rezufinanzieren. Das heißt, hier wäre eigentlich der Bund in der Pflicht, dann könnte man von sozialverträglich sprechen. So kann ich zwar nachvollziehen, dass man sagt, die Finanzen auf Bundesebene sind extrem angespannt und deshalb sieht man da keine Möglichkeiten. Dann sollte man aber auch so ehrlich sein und sagen, das wird auf dem Rücken der gesetzlich Versicherten ausgetragen und nicht sozialverträglich, weil ja gerade die Besserverdienenden sich hier nicht beteiligen müssen.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir uns das Gesetz angeschaut, das jetzt verabschiedet worden ist. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen in die Zeit, bevor das Gesetz jetzt verabschiedet wurde. Was hat der DBL denn im Gesetzgebungsverfahren unternommen? Gab es eine Stellungnahme und wurde die überhaupt gehört vorab?
Ja, also hier muss ich sagen, ja, eindeutig ja. Wir haben auf verschiedenen Kanälen Stellungnahmen abgegeben. Ich selbst habe ja auch gleich, als die Sparvorschläge auf den Tisch kamen, etwas geschrieben und auf die Situation von vor 10 Jahren hingewiesen, auf die Notwendigkeit der Anpassungen unserer Vergütung, damit der Heilmittelbereich nicht komplett kaputt geht. Der DBL hat das Ganze, wir sind ja nun im SHV, im Spitzenverband der Heilmittelverbände, und das ist auch gut so, die Stellungnahmen mit den anderen 6 Verbänden im SHV abgestimmt jeweils. Das heißt, wir haben die gemeinsam abgegeben und die werden gehört, die werden gelesen. Der SHV ist tatsächlich in einem ständigen Austausch mit dem Gesundheitsministerium und auch mit anderen politischen Vertretern. Das hat uns nur tatsächlich in diesem Fall wenig genutzt. Also es kam immer ein gewisses Verständnis. Ja, wir verstehen das, was ihr schreibt. Wir wissen auch, dass ihr Personalmangel habt, dass ihr Fachkräftemangel habt. Wir wissen auch, dass ihr nicht üppig finanziert seid. Aber in diesem Fall, das wurde uns halt immer realisiert, gibt es keine Möglichkeit für lange Diskussionen. Es gibt auch keine großen Spielräume für Verhandlungen. Wir müssen das Gesetz durchziehen. Wir werden das Gesetz durchziehen. Also da hat uns jetzt in diesem Fall, was dieses Gesetz angeht, was diese Sparvorschläge angeht, unser Gehörtwerden relativ wenig genutzt. An der Stelle muss man aber auch sagen, das war jetzt ja nur der Auftakt. Ne? Also die strukturellen Veränderungen stehen ja noch an. Und hier im Gespräch zu sein und alles, was wir an Maßnahmen in den letzten Monaten den politischen Vertretern vorgestellt haben, auch schon einmal in deren Köpfen verankert zu haben, wird uns sicherlich in Zukunft auch noch hilfreich sein. Aber klar, vielleicht hört man den Frust so ein bisschen raus. Also ich hatte gehofft, dass uns wenigstens dieser 1%ige Abschlag gestrichen wird. Ja, es ist tatsächlich so, wir wurden gehört. Wir werden als SHV mit 70.000 Mitgliedern, die wir vertreten, auch wirklich ernst genommen. Trotzdem ist es uns jetzt nicht besser gegangen als Ärzten, Krankenhäusern, Pharmaindustrie. Es wurde gesagt, ja, es ist uns klar, dass alle unzufrieden sein werden. Es ist klar, dass alle protestieren werden. Aber es gibt halt in diesem Moment keine Alternative und deshalb müssen auch wir jetzt einfach damit leben, dass das trotzdem nun alles so verabschiedet wurde.
Du hattest es ja eben schon dargestellt. Wir haben in den letzten Jahren hart für bessere Vergütung gekämpft, haben die zum Teil auch echt gut durchbringen können. Droht es uns jetzt, dass dieser Fortschritt wieder einkassiert wird? Und gibt es vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass man sich als Logopädin oder Logopäde einbringen und zur Wehr setzen kann, oder ist es dafür jetzt eigentlich zu spät?
Ja, was das Spargesetz angeht, wäre jetzt alles zu spät, wobei, wie gesagt, so frustrierend das jetzt ist, der Druck in der Politik, und wir kennen alle das Dilemma, was wir haben. Wir wissen, dass politische Kräfte auf dem Vormarsch sind, die in meinen Augen für das Land katastrophal wären und dass diese Regierung jetzt einfach auch zum Handeln verdammt ist. Das heißt, die haben das jetzt einfach unter großem Zeitdruck auch durchgezogen, weil sie einfach auch ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen wollen und müssen und weil sie halt eben auch die Finanzen der Krankenkassen sanieren müssen. Da sind wir jetzt, bös gesagt, mal mit unter die Räder gekommen. Das war jetzt aber keine Strukturreform. Es steht ja einiges an. Letztes Jahr ist dieser Begriff Primärarztsystem aufgekommen, der dann verwandelt wurde in Primärversorgungssystem beispielsweise. Es gibt momentan viele Sachen, also viele Vorhaben auch im Gesundheitswesen zu entbürokratisieren. Es gibt tatsächlich Ideen, den Gesundheitsbereich komplett anders zu strukturieren. Ich sage mal Stichwort Direktzugang, aber auch Stichwort Prävention, dass eben im Heilmittelbereich auch präventive Maßnahmen stärker gefördert werden. Dass präventive Maßnahmen sind halt eben für ein schnelles Sparen nicht geeignet. Schnell spart man, indem man einfach mal radikal drüber streicht. Aber wenn man wirklich möchte, dass am Ende des Tages Geld gespart wird, kommt man natürlich an präventiven Maßnahmen nicht vorbei. Und hier ist es natürlich wichtig, sich einzubringen. Und jeder Einzelne kann das tun. Und da ist die Hemmschwelle bei einigen hoch und bei anderen gar nicht. Das freut mich auch. Es gibt bei jedem von uns regionale politische Vertreter. Die sind dafür da, uns zu vertreten. Im Landtag, im Bundestag. Die haben in der Regel auch für unsere Belange ein offenes Ohr. Das heißt, ich kann an der Stelle nur jedem Mitglied mitgeben, wendet euch an eure regionalen politischen Vertreter, schreibt ihnen eine liebe E-Mail, schreibt ihnen einen Brief oder bittet um ein Gespräch und stellt die Situation dar. Erklärt ihnen, wie lang die Wartelisten in unseren Praxen sind, dass das Spargesetz jetzt halt eben diese Situation noch verschärfen wird, weil wir noch weniger Menschen dazu bringen werden, in unsere Berufe einzusteigen. Erklärt ihnen, wie wir unter der Bürokratie leiden, dass wir mit dem Direktzugang tatsächlich Aufwand und auch Geld am Ende sparen könnten, dass wir zielgerichteter versorgen könnten und dass wir auf diese Weise tatsächlich besser versorgen könnten und auch effektiver und kostengünstiger versorgen könnten. Und dass natürlich Heilmittel und Prävention total eng zusammengehören und dass auch in diesem Bereich noch unglaublich viel Potenzial vorhanden ist, das wir befördern können. Genau, jedes Gespräch mit jedem Politiker, das in diese Richtung geht, ist wertvoll und das kann tatsächlich jeder Einzelne leisten. Wir werden das natürlich auf Verbandsebene auch weiterhin tun, aber man darf das gar nicht unterschätzen, wie sehr das eben auch hilft, wenn Politiker sich dann eben mit diesen Erkenntnissen in ihren Fachkreisen einbringen und sagen, ich habe letzte Woche ein ganz spannendes Gespräch mit einer Logopädin vor Ort gehabt und würde gerne mal diesenjenigen Punkt hier auf die Tagesordnung bringen. Also nicht unterschätzen, sondern das ist wirklich etwas Wichtiges. Und ja, die Spargesetze waren jetzt eine große Nummer. Jetzt kommt die Sommerpause, aber es geht erst im Herbst so richtig los. Also es kommen jetzt Strukturanpassungsgesetze und da wird das Gesundheitssystem und auch wir in Teilen neu gedacht werden. Also wir müssen auch weiterhin wach sein und natürlich sind wir darauf angewiesen, ich wiederhole mich da auch gerne, dass die einzelnen Mitglieder uns unterstützen, aber eben auch auf ihrer lokalen Ebene auf ihre Politiker zugehen und unsere Probleme verdeutlichen.
Ja, genau. Also, dass einfach dann auch alle Politiker quasi von unserer Situation erfahren, von den Situationen in den Praxen. Weil, ja, das ist ja nun mal so, wenn man Politiker ist, beschäftigt man sich ja nicht mit allen Branchen und allen Berufen und allen, ja, Ausgangslagen. Und ja, wenn ihr da auf die Politiker zugeht und denen das einmal schildert, dann ja, haben die ein viel besseres Bild und können sich für uns einsetzen. Zum Schluss, was macht dir denn trotz allem Hoffnung, dass die Logopädie aus dieser Sparrunde nicht als Verliererin hervorgeht?
Boah, die Antwort fällt mir heute echt schwer, weil ja am Freitag ja wirklich alles umgesetzt wurde, von dem wir wenigstens gehofft haben, dass wenigstens der ein oder andere Teil, wie der einprozentige Abschlag für die Jahre 27 bis 29 noch gestrichen werden könnte. Aber ich denke, spätestens als dann bekannt geworden ist vor wenigen Wochen, dass das Defizit der Krankenkassen noch größer ist als eh schon befürchtet, war die Bereitschaft, uns da irgendwo entgegenzukommen, relativ bei Null oder war einfach bei Null. Also wir kriegen da momentan die volle Breitseite der Sparvorschläge ab. Und da jetzt zu sagen, dass wir in irgendeinem Punkt nicht als Verlierer herausgehen, ist schwer. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben in den letzten Jahren eine gute Basis geschaffen, die bleibt uns ja erhalten, auch für zukünftige Verhandlungen. Auch der jetzt höhere Sockel, wir haben jetzt ein halbes Jahr gewartet mit der Preisanpassung, um einen höheren Sockel halt eben zu vereinbaren. Das bleibt uns ja. Das heißt, man streicht uns ja jetzt keine Vergütung, sondern man deckelt die Weiterentwicklung der Preise. Gut, da müssen wir natürlich auch in Zukunft uns für einsetzen und werden das auch tun, um vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Und vielleicht kommen ja auch wieder Zeiten, in denen es auch wieder leichter sein wird, wenn die Wirtschaft irgendwann auch wieder mal auf die Füße kommt. Natürlich muss man den Blick nach vorne richten. Ich hatte gerade eben die Strukturanpassungen gesagt, Bürokratieabbau, der Direktzugang ist ein großes Thema, für das wir uns einsetzen, präventive Versorgungsformen. Hier gibt es in Zukunft einiges zu tun, wo auch eben positive Sachen drinstecken. Und da sind wir auch wieder bei dem, was man Politikern nicht oft genug sagen kann. Man kann natürlich kurzfristig Geld sparen, wenn man in zwei Verhandlungen deckelt. Aber jeder nicht gut versorgte Patient kostet am Ende des Tages dann eben mehr Geld. Jede Aspirationspneumonie, die vermeidbar gewesen wäre, kostet ein wahnsinniges mehr an Geld als jede logopädische Behandlung. Jedes Kind, das mit Sprachproblemen eingeschult wird, kostet das System vielleicht an anderer Stelle, aber am Ende des Tages viel mehr Geld, als wenn es rechtzeitig und gut behandelt worden wäre. Und nachhaltige Lösungen bedeutet halt eben Stärkung der Heilmittel. Dafür müssen wir weiterhin streiten, das müssen wir unermüdlich belegen. Wir als Verband, jeder Einzelne von uns, den politischen Vertretern gegenüber. Und dann kann man vielleicht aus einer Strukturreform am Ende des Tages auch gestärkt hervorgehen und sagen, okay, das war jetzt heute eine bittere Pille, die wir geschluckt haben. Aber wenn wir später vielleicht weniger Bürokratie haben, vielleicht den Direktzugang haben, vielleicht mehr Freiheit bei präventiven Maßnahmen und Versorgungsformen haben, dann werden wir vielleicht irgendwann rückblickend sagen, schau mal, da haben wir aus der Krise eben auch was Gutes mitgenommen. Das wäre dann meine Hoffnung. Aber wie gesagt, jetzt am Wochenende hat tatsächlich die Niedergeschlagenheit, leider muss ich zugeben, überwogen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, alle, die das dann in den Nachrichten verfolgt haben und mitbekommen haben, okay, es ist einfach so 1:1 durchgegangen, waren irgendwie erstmal geschockt, niedergeschlagen. Aber ich finde auch die Punkte, die du gesagt hast, also so ein bisschen am Horizont zu sehen, Direktzugang, Prävention, das sind definitiv wichtige Punkte, an denen wir ja dranbleiben und ja, wo wir jetzt unsere Energie drauf richten können, damit sich das eben strukturell einfach verbessert. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du uns nochmal mitgenommen hast, nochmal erklärt hast, was das Gesetz für uns jetzt eigentlich bedeutet.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich ein bisschen erzählen durfte und auch über die aktuelle Situation. Ja, wie gesagt, also ich denke, es ist einfach eine besondere Situation in diesem Land und da müssen wir jetzt durch, da kommen wir auch durch und wir werden unermüdlich dafür streiten, dass es auch wieder besser wird für uns. Und wie gesagt, wir bekommen an der Stelle jetzt eben auch nichts weggenommen, sondern wir bekommen später etwas weniger dazu. Das ist traurig, aber wir Logopädinnen und Logopäden haben schon ganz andere Zeiten überstanden, auch das werden wir überstehen und so blicken wir positiv in die Zukunft, wie wir das immer getan haben.
Ja, super. Für alle, die vielleicht am Ende dieser Folge zusätzlich befürchtet haben, dass ich jetzt mitteile, dass auch der Podcast in eine Sommerpause geht, ihr könnt aufatmen. Wie gewohnt könnt ihr euch auch durch den Sommer hindurch jeden zweiten Freitag auf eine neue Folge Logopädie im Gespräch freuen. In der nächsten Folge spreche ich mit Antje Krüger über den DBL-Kongress in Weimar, den wir bei sehr, sehr sommerlichen Temperaturen erleben durften. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. Damit helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin so regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.